Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein. Guten Morgen. Das Liebesleben von kirchlichen Angestellten soll zur reinen Privatsache werden. Darum geht es am Anfang dieser Sendung, denn heute und morgen berät der sogenannte Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz einen Entwurf zur Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts. Danach stellen wir ein neues Haus der Religionen vor, das am Abend in Hannover eröffnet wird. Das Besondere, nicht drei Religionen sind beteiligt, sondern 9 Religionen und Weltanschauungen. Und am Ende geht's in den Wedding. Ein Stadtteil in Berlin, wo vielleicht die Schönen wohnen, aber nicht die Reichen. Eine Madonna bereichert nun den Wedding durchaus schön, diese Skulptur. Sie erzählt viel über die Flucht vietnamesischer Katholiken und das Ankommen hierzulande. Herzlich willkommen bei Ihren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Bei katholischen Einrichtungen hierzulande sind rund 750.000 Menschen angestellt. Die meisten bei der Caritas, viele in Schulen, Krankenhäusern, Kitas, Sozialstationen, Kultureinrichtungen oder eben auch Pfarrgemeinden. Eine 750.000, damit ist die katholische Kirche einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Auch Menschen, die der Kirche fernstehen, finden Caritas oder kirchliche Altenheime oder Kindergärten meist gut und wichtig. Deswegen ist es keine rein binnenkirchliche Angelegenheit, wie die Arbeitsverträge dieser 750.000 Menschen aussehen. Heute und morgen tagt der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz. Hier soll ein Entwurf beraten werden, mit dem das kirchliche Arbeitsrecht geändert werden soll. Worum es geht, wer dafür und wer dagegen ist, das fasst Michael Hollenbach zusammen.
Die Kirchen beschreiten in Deutschland arbeitsrechtlich einen Sonderweg. Denn das Grundgesetz räumt Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften ein weitgehendes Selbstverwaltungs- und Selbstbestimmungsrecht ein. So gilt das Bundesverfassungsgesetz, in dem die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geregelt wird, nicht für die Kirchen. Die folgen dem sogenannten dritten Weg. Die Kirchen dürfen als Arbeitgeber ihren Beschäftigten in ethischen Dingen Vorgaben machen. So widmet sich die Grundordnung des kirchlichen Arbeitsrechts in der katholischen Kirche bislang auch sehr privaten Dingen. So kann Arbeitnehmern gekündigt werden, wenn sie sich öffentlich gegen tragende Grundsätze der katholischen Kirche wenden, zum Beispiel sich für Abtreibungen aussprechen. Kündigung droht auch bei persönlichen sittlichen Verfehlungen, die die Glaubwürdigkeit der Kirche beeinträchtigen, oder bei einer erneuten Heirat nach einer Scheidung oder bei einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Der neue Entwurf will nun die katholische Morallehre nicht mehr 1:1 ins Arbeitsrecht übertragen. Der Pastoralreferent Bruno Schrage ist zuständig für Grundsatzfragen bei der Caritas im Erzbistum Köln.
Dieser Entwurf setzt jetzt sehr stark darauf an, dass man zunächst einmal Diversität aufnimmt. Das ist positiv, dass man gemerkt hat, dass dieses gesinnungsethische Durchregieren einer säkular-pluralen Gesellschaft nicht mehr entspricht.
Das bedeutet zum Beispiel, dass Geschiedene, die ein zweites Mal heiraten, künftig ebenso wenig eine Kündigung befürchten müssen wie queere Paare, die offen und offensichtlich zusammenleben. Lediglich ein kirchenfeindliches Verhalten soll in der neuen Grundordnung weiterhin ein Kündigungsgrund sein. Allerdings, auch wenn der Entwurf angenommen wird, stellt sich Bruno Schrage die Frage,
ob alle Bischöfe gleichermaßen schon diversitätsfähig sind, das weiß ich nicht.
Denn letztlich ist jeder Bischof in seinem Bistum oberster Gesetzgeber und Richter. Schrage moniert aber auch,
gleichzeitig hat man den Sendungsauftrag jetzt zum Kernbegriff gemacht. Und dieser Sendungsauftrag führt wieder zu einer sehr starken Institutionsbindung. Also nicht die Mitarbeitenden stehen erstmal im Vordergrund, sondern die Kirche und ihre Institution.
Ein weiterer Kritikpunkt des Pastoralreferenten, wenn Beschäftigte aus der Kirche austreten, soll ihnen in der Regel gekündigt werden.
Ich glaube, hier verkennt man die vielfältigen Gründe, warum Menschen austreten. Das einfach in eine binäre Form von Schwarz-Weiß zu bringen, ist anachronistisch. Menschen treten aus ganz unterschiedlichen Gründen aus dieser Kirche aus.
Schrage betont, dass es gerade für kirchliche Einrichtungen wichtig sei, so etwas wie eine Corporate Identity, so etwas wie ethische Unternehmensgrundsätze zu entwickeln. Nur sei dafür das Arbeitsrecht der falsche Weg.
Die Bischöfe, glaube ich, müssen mehr Vertrauen in ihre Mitarbeitenden gewinnen. Sie müssen nicht glauben, dass sie das Arbeitsrecht brauchen, um ihre Identität zu sichern. Sie sollten selbstbewusster sein und sagen, wir sind ein starkes Stück soziales Engagement in dieser Gesellschaft.
Matthias Mitscherlich ist Direktor des Caritasverbandes für das Bistum Dresden-Meißen. Er hat in Ostdeutschland oft mit Beschäftigten zu tun, die nicht oder nicht mehr Mitglied der Kirche sind.
Wir haben Situationen, wo auch Mitarbeiter bei Kirche und Caritas ihre Kirchenmitgliedschaft kündigen. Jedes Mal ist das ein auch schmerzlicher Akt. Auch jetzt schon ist es so, dass daraus nicht automatisch eine Kündigung erfolgt, sondern dass der Arbeitgeber ins Gespräch geht und fragt, was sind die Gründe dafür? Und mindestens für die Caritas kann ich sagen, dass wir uns mit sehr, sehr breiter Mehrheit auch der Delegierten unseres Verbandes dafür ausgesprochen haben, dieses Thema nicht arbeitsrechtlich zu bewerten.
Deshalb hält es Matthias Mitscherlich für sinnvoll, nur bei bestimmten Funktionen und Stellen eine Mitgliedschaft zur Voraussetzung zu machen.
Die Grundordnung unterscheidet da ja schon tatsächlich doch in guter Weise zwischen den Aufgaben, wo Kirchenmitgliedschaft wohl weiterhin erforderlich sein wird. Und das ist vielleicht auch der katechetische Bereich, also da, wo zum Beispiel Religionsunterricht gegeben wird. Und da, wo das vielleicht nicht im gleichen Maße erforderlich ist, etwa im Bereich der Pflege, wo wir eher sagen, wir orientieren uns an den Werten und Zielen und machen es nicht unbedingt an den formellen Mitgliedschaftskriterien fest.
Umstritten ist in der katholischen Kirche aber auch der Umgang mit den Gewerkschaften. Die bleiben bei tariflichen Verhandlungen weiterhin außen vor.
Ich nehme mit Bedauern zur Kenntnis, dass wir die Gewerkschaften nicht wirklich als Sozialpartner integrieren,
klagt der Kölner Caritasmann Bruno Schrage.
Gewerkschaften machen natürlich Machtstrukturen transparent. Es gibt eigentlich aus der christlichen Gesellschaftslehre heraus keinen Grund, die Gewerkschaften auszugrenzen. Der Streik ist legitimiert und es ist auch nichts Verwerfliches. Es ist ein ganz legitimes Mittel der Konfliktbearbeitung. Und es gibt eben Konflikte zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Die sollten wir nicht wegspiritualisieren.
Dagegen verteidigt Matthias Mitscherlich den besonderen Weg der Kirchen im Arbeitsrecht. Dazu gehöre auch der dritte Weg, der eher das Miteinander als das Gegeneinander in den kirchlichen Einrichtungen betone.
Wir verstehen unser kirchliches Arbeitsrecht doch sehr stark konsensorientiert. Wir versuchen Ausgleiche zu schaffen. Wir haben ein Schlichtungsverfahren, wo es zu einem Ergebnis in der Schlichtung kommt. Und von daher ist auch in der neuen Grundordnung vorgesehen, dass Streik und auch Aussperrung nicht zum kirchlichen Dienstrecht gehören sollen. Das passt eigentlich auch zu uns.
Heute und morgen werden die Bischöfe über die neue liberalisierte Grundordnung verhandeln. Der Direktor des Caritasverbandes für das Bistum Dresden-Meißen hat klare Erwartungen an die Bischöfe.
Ich gehe mal derzeit davon aus, dass eine Einigung der Bischöfe realistisch sein sollte. Alles andere wäre eine ganz schwierige Belastung des kirchlichen Arbeitsrechts.
Als Stolperstein könnte sich noch erweisen, dass der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz das neue Arbeitsrecht zwar annimmt, einzelne Bischöfe es in ihren Diözesen aber nur teilweise umsetzen.
Ich erwarte, wenn die Bischofskonferenz entscheidet, dass die einzelnen Bischöfe dann auch die Grundordnung in ihren Diözesen umsetzen. Alles andere wäre aus meiner Sicht nicht vorstellbar.
Das Arbeitsrecht der katholischen Kirche soll geändert werden, Michael Hollenbach berichtete.
Religionsdebatten hierzulande anschaut, könnte man meinen, die vielen interreligiösen Projekte würden nichts bringen. Man könnte aber auch denken, gerade deshalb braucht es mehr interreligiöse Projekte. Zur letzteren Meinung tendierte man offenbar in Hannover. Dort ist etwas entstanden, was seinesgleichen sucht. Ein Haus der Religionen, an dem sich 9 Religionen und Weltanschauungen beteiligen. Auch Menschen ohne Religion übrigens. Dieses interreligiöse Projekt gibt es schon seit Jahrzehnten, aber in kleinem Rahmen. Heute Abend nun wird das lang erwartete neue Haus der Religionen in einer ehemaligen Kirche eröffnet. Christian Röther hat es sich vorab schon mal zeigen lassen.
Ja, wir stehen jetzt hier gerade in unserem neuen Ausstellungsraum. Wir haben früher ja eine Ausstellung gehabt.
Noch wird gebohrt im neuen Haus der Religionen in Hannover. In einer entwidmeten Kirche aus den 60er Jahren entsteht ein weißer Saal, in den 9 Kuben eingebaut wurden. 9 Räume von jeweils etwa 6 Quadratmetern. In jedem Kubus präsentiert sich eine Religion, erklärt Sören Rekel-Bludau. Der Religionswissenschaftler hat das Projekt koordiniert und dafür auch multikonfessionelle Arbeitsgruppen begleitet.
Da ist also auch sehr viel gerungen worden um die Inhalte. Es ist ja gar nicht so einfach, dann zu schauen, gerade jetzt mit einer Geschichte vielleicht beim Christentum von 2000 Jahren und einer großen Vielfalt an Konfessionen, wie kriegen wir die Essenz dessen, was die jeweilige Religion ausmacht, auch sinnlich, inhaltlich bestmöglich rübergebracht. Und daraus sind eben die Konzepte entstanden, die wir jetzt hier in den Kuben sehen.
Der Kubus zum Christentum spielt nicht nur mit der Trinitätslehre, es gibt auch leichtere Kost. Eine Jukebox mit Gesängen aus verschiedenen Konfessionen. Den Verantwortlichen war es wichtig, dass man sich im Haus der Religionen nicht nur etwas anschauen kann, sondern selbst aktiv werden muss. Richtet sich das Angebot doch insbesondere auch an Schulklassen. Im Kubus der Bahai-Religion zum Beispiel gibt es 12 kleine Säulen, die man auf Magnete stecken kann.
Und wenn man damit fertig ist, kann man hier noch eine Klappe runterlassen und hat dann quasi das Haus der neuen Menschheit gebaut. Also quasi das verwirklicht, was die Bahai sich für die Gesellschaft wünschen.
Außerdem hängt in jedem Kubus ein Bildschirm, auf dem jeweils eine Frau und ein Mann von ihrem persönlichen Glauben erzählen, wenn man die Videos startet.
Für mich gibt es nur einen Gott und nur eine Religion und nur eine Menschheitsfamilie.
Bärbel Molitor gehört seit 50 Jahren der Bahai-Religion an. Die pensionierte Lehrerin steht neben ihrem eigenen Video im Bahai-Kubus, der ganz in Rot gehalten ist. Durch die Tür schaut sie hinaus in das ehemalige Kirchenschiff. Es ist heute nicht mehr als Kirche erkennbar.
Also ich bin sehr, sehr beeindruckt. Also ich kenne das alte Haus der Religionen und das hat sich also wirklich vom Aschenputtel zur Märchenprinzessin entwickelt.
Sichtlich stolz auf das neue Haus der Religionen ist auch Wolfgang Reinbold. Der Theologe arbeitet als Referent für die evangelische Kirche in Hannover und ist seit vielen Jahren im Vorstand vom Haus der Religionen.
Wir haben 15 Jahre völlig informell gearbeitet, von 1990 bis 2005. Dann haben wir 15 Jahre improvisiert in einem Haus, was für etwas ganz anderes gedacht war. Die Ausstellung stand auf dem Flur. Und jetzt haben wir Räume, mit denen wir richtig arbeiten können. Es gibt richtige Büros, es gibt einen richtigen Seminarraum, es gibt eine richtige Ausstellung, die unsere Ausstellung ist, in einem großen Raum. Und wir haben die Möglichkeit, Veranstaltungen zu machen.
Auch inhaltlich ist das Haus der Religionen gewachsen. Früher haben sich 6 Religionen präsentiert, heute sind es 9. Judentum, Christentum, Islam, Jesidentum, Buddhismus, Hinduismus, Bahaitum, Alevitentum. Im alevitischen Kubus wird der Glaube unter anderem durch eine Hymne vermittelt. Denn Musik spielt im Alevitentum eine zentrale religiöse Rolle. Außerdem muss man den Kopf einziehen, um in den Kubus zu gelangen. So soll die Demut vor Gott erfahrbar werden.
Aşıklara şarap benim madem ki ben bir insanım dost.
Fehlt noch die 9. Religion, die allerdings gar keine Religion ist, sondern eine Weltanschauung. Der Humanismus.
Ja, also die Humanisten sind schon seit vielen Jahren Mitglied im Forum der Religion und wir waren bislang aber nicht in der Ausstellung vertreten und da sind wir natürlich sehr geehrt, dass wir jetzt hier einen eigenen Kubus bekommen haben, mit dem wir uns auch selber der Stadtbevölkerung vorstellen können und darüber erzählen können, was Humanismus eigentlich bedeutet.
Sagt Sascha Rother, vom Humanistischen Verband Niedersachsen.
Uns kommt es eben auch auf die Verständigung an mit den Religionsgemeinschaften. Das sehen wir als einen wichtigen Bestandteil unserer offenen und freien Gesellschaft an und finden es, glaube ich, auch bereichernd, wenn dann der Dialog über das Interreligiöse hinaus auch quasi nicht religiöse Menschen stärker einbezieht.
Um zu verdeutlichen, was Humanismus bedeutet, sind im humanistischen Kubus drei Spiegel angebracht worden. Einer an der Wand, einer an der Decke und direkt darunter einer auf dem Boden. Auf den darf und soll man sich draufstellen, erklärt Sören Rickel-Bludau.
Sodass man also hier zur Selbstreflexion angeregt wird. Man sieht sich aus verschiedenen Perspektiven und diese Multiperspektivität sollte man eben auch an den Tag legen, wenn man die Welt betrachtet. Und damit wird eben deutlich, dass im Humanismus der Mensch im Mittelpunkt steht, in diesem Fall sogar ganz physisch.
4 Jahre lang wurde das neue Haus der Religionen geplant. 1,5 Millionen Euro mussten die Verantwortlichen zusammenbekommen, als Sicherheit für den Eigentümer. Denn die ehemalige Kirche gehört einem privaten Investor. Das Geld kommt aus verschiedenen Quellen, von Stadt und Land, von den Religionsgemeinschaften und von vielen weiteren Spendern. Hinzu kommen die Kosten für die Ausstellung. 300.000 Euro finanziert von der Klosterkammer Hannover, einer Sonderbehörde des niedersächsischen Kulturministeriums.
Das Besondere an dieser Ausstellung ist eben, dass es sowas in der Form, Religionen darzustellen, noch nie gegeben hat und nirgendwo auf der Welt in dieser Form gibt. Das heißt also, man hat hier eine einmalige Erfahrung, die man abgreifen kann. Und damit können wir auf jeden Fall auch selbstbewusst nach außen gehen.
Sagt Sören Rekel-Bludau und macht sich auf den Weg, um letzte Details mit dem Architekten zu klären, der gerade zur Tür reinkommt. Damit bis zur Eröffnung auch wirklich alles an seinem Platz ist.
Das neue Haus der Religionen, das heute Abend eröffnet wird, vorab besichtigt in Hannover von Christian Röther. Die ersten vietnamesischen Flüchtlinge kamen vor gut 40 Jahren nach Deutschland mit dem privaten Rettungsschiff Kap Anamur. Der inzwischen verstorbene Journalist Rupert Neudeck hat mit diesem Schiff wesentlich beigetragen zur Rettung der Boat People, wie die Flüchtlinge damals genannt wurden. Viele von ihnen sind katholisch und haben während der Flucht ihre Gebete auch an Maria gerichtet, die sie als Gottesmutter verehren. Damit die Erinnerung an diese Rettung lebendig bleibt, hat die vietnamesische Gemeinde in Berlin-Wedding vor ihrer Kirche eine Madonnenstatue aufgestellt. Sie trägt den Namen Stella Maris, Meeresstern. Brigitte Jünger über Maria als Meeresstern, ihre Bedeutung für Boat People und vietnamesische Katholiken.
Die vietnamesische Gemeinde besteht schon seit ca. 40 Jahren. Und angefangen war das mit Boat People, Flüchtlinge mit Kap Anamur. 1981 bin ich geflüchtet mit meinem Vater zusammen in einem kleinen Boot mit so 64 Personen, Kinder und Frauen. Diese Gruppe von Menschen, das waren alle Intellektuelle aus Vietnam. In dem Moment, als wir nach Deutschland kamen, haben wir gar nichts, haben wir in Vietnam alles verloren. Dabei dort herrschte die kommunistische Partei, also Einparteisystem. Wenn man diese Einparteisystem in der DDR kennt, so ungefähr eine Kopie in Vietnam 1:1.
Phuc Van Ho engagiert sich seit Jahren in der vietnamesisch-katholischen Gemeinde in Berlin-Brandenburg, die ungefähr 4000 Mitglieder hat. In Berlin sind sie an 2 Standorten vertreten, im Bezirk Prenzlauer Berg und im Wedding. Die Gemeinde betreut auch jene Menschen, die heute immer noch als Flüchtlinge aus Vietnam kommen.
So circa 60% der Gläubigen sind geflüchtet und viele wollen auch hier in Deutschland bleiben. Viele müssen hier von null beginnen und neu, komplett neu orientieren. Und wir stoßen an viele Probleme, ja, zum Beispiel Aufenthaltsstatus, neue Kultur, wie kommen wir mit der Gesellschaft zurecht? Natürlich, die Wirtschaftlichkeit ist auch nicht zu vernachlässigen.
Mittlerweile kommen vietnamesische Flüchtlinge mit dem Flugzeug nach Deutschland. Aber für sie gilt dasselbe wie für die einstigen Boat People. Als Kirchengemeinde wollen sie mit der Madonnenfigur ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen.
Also die vietnamesischen Katholiken, die glauben sehr fest an Madonna. Und das war immer irgendwie der Wunsch, ein Zeichen nach außen zu zeigen, ja, dass wir hier sind, wir sind in der Freiheit, wir können unser Glauben so leben, wie wir wollen.
Nach mehreren Jahren der Planung kam es zu einem Ideenwettbewerb. Eine Jury entschied sich für den Entwurf der Bildhauerin Elisabeth Wagner. Nun steht die Madonna Stella Maris seit Mitte Oktober vor der Kirche St. Aloysius in Berlin-Wedding. Wer hier vorbeikommt, dem fällt die 3 Meter hohe, schlanke Gestalt sofort auf.
Die ist sehr weltlich, ja, sehr gegenständlich, so wie man einen Mensch heute auch sehen könnte, auch von der Kleidung, vom Habitus. Also nicht dieser Heiligenschein und so, ne? Auch Jesus ist nicht nackt, ist angezogen, ne?
Ja, ich finde es faszinierend. Die Bewegung der Madonna, wie sie so anmutig die Treppe herunterschreitet und herabkommt sozusagen, zu uns kommt. Und dieses Kind mit der zarten Berührung der Brust und gleichzeitig irgendwie schon ziemlich eigenwillig und selbstständig, scheint mir.
Diese junge Frau habe ich mir so vorgestellt. Es muss eine junge Frau sein. Und dann aber so auch dieser Aspekt Himmelskönigin. Sie muss was ganz Schönes haben, was ganz innerlich Schönes. Nicht irgendwie eine äußere Schönheit oder so, sondern was, ja, solche Sachen, die waren schon wichtig.
Die Künstlerin Elisabeth Wagner ist Professorin an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel und unterrichtet dort Bildhauerei. Einige ihrer Studentinnen haben Modell gestanden für die 2 Meter große Figur. Sie steht auf einem 1 Meter hohen Sockel, aber sie ist nicht abgehoben. Eine Stufe führt runter zum Betrachter.
Das war wirklich auch ganz wichtig beim Entwurf, dass sie über eine Schwelle tritt. Das siehst du ja von hier. Da ist ja eine Schwelle und sie tritt barfuß über die Schwelle runter zu uns, kommt uns entgegen.
Also es gab auch viele Diskussionen, warum die Madonna hier keine Schuhe trägt. Ja, oder Lasche, wie auch immer, ne? Also in der Gemeinde. Und dann haben auch gesagt, wenn wir flüchten, das ist tatsächlich genau die Situation. Gibt Leute also tatsächlich keine Schuhe, gar nichts. Ja? Und gehen sie auch tatsächlich barfuß. Ja? Auch Bootbügel haben in Deutschland gar nichts. Ne?
Auf eindrückliche und dabei völlig unaufdringliche Weise ist es Elisabeth Wagner gelungen, das Schicksal der Vietnamesen in ihrer Marienfigur anzudeuten. Es spiegelt sich auch in der Verwendung des hellen Betons, der sowohl eine feine als auch eine sehr raue Oberflächenstruktur aufweist.
Mit Ausnahme der Gesichter und der Hände und die Füße, die sind sehr filigran. Das andere ist schon ein bisschen, ja, rau, also wie der Wedding eben ist, ne? Der Wedding ist auch rau.
Und die Maria ist nicht immer so perfekt, wie man so bis hier kennt, sondern sie hat auch ein schweres Leben gehabt.
Okay, auch die Flucht.
Genau, sie hat auch Fluch ausgewandert und es wurde über diese Skulptur, die Madonna Stella Maris, auch so dargestellt und passt auch zu uns.
Elisabeth Wagner hat auch wie in anderen ihrer Werke mit Wellpappe gearbeitet und zunächst ein Tonmodell hergestellt.
Also das ist ja auch so, dass die Wellpappe ist ja selber eine Welle oder ein Faltenwurf und der wird sich selbst eigentlich in der Madonna, ne? Dass die Falten der Wellpappe ist Falte im Kleid. Also diese Armut oder dieses rohe Raffe, dass man auch die Arbeitsspuren sieht, das ist schon ein bewusster Gegensatz zu der Feinheit der Modellierung. Ich dachte natürlich auch an die Geschichte der Vietnamesen, das Meer, das aufgewühlte Meer, so diese Wildheit, die muss irgendwo auftauchen. Das kann jetzt nicht nur so eine feine Figur werden. Da muss irgendwas auch Abbrüchiges, Kantiges, Schroffes sein, so wie deren Geschichte.
Also uns wundern, dass da irgendwie so Kristalle oder Glasscherben in der Figur sind.
Also die Steine sind aus einem großen Glasblock rausgeschlagen und die stellen gewissermaßen das Licht dar.
Die Glasbrocken in einigen Vertiefungen des Gewandes der Figur symbolisieren die Sterne, die für die vietnamesischen Flüchtlinge auf dem Meer ein Hoffnungszeichen waren.
Und das Thema Flüchtlinge steht heutzutage in der Gesellschaft auch ein großes Problem. Und wenn wir etwas für die Gesellschaft beitragen können, dann freuen wir uns auch darüber. Ja, wenn die Leute hier kommen und nachdenken über das Leben der Flüchtlinge, wo sie Schutz finden, auch in der Kirche, dann haben wir einen Beitrag geleistet.
Das wäre toll, ja.
Ja.
Eine Madonna im öffentlichen Raum, Brigitte Jünger, über vietnamesische Katholiken in Berlin. Und das war's von Tag für Tag, Ihren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Gleich folgen hier die Nachrichten und dann die Sendung Kontrovers mit dem Thema Klimaschutz oder Klimafrust. Die Lage nach der Konferenz von Sharm el-Sheikh. Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Meim. Danke, dass Sie dabei sind.